Wir haben letzte Woche einen der wichtigsten Abschnitte in der Bibel abgeschlossen. Und jeder Christ sollte da gut damit vertraut sein. Mit Römerbrief 1 bis 8, wo Paulus uns das Evangelium erklärt hat, wie ein Mensch gerettet werden kann, wie ein Mensch in Beziehung mit Gott kommen kann, wie ein Mensch Rechtfertigung erhalten kann, gerecht sein kann vor Gott in Jesus Christus. Und wie ein Mensch in Beziehung mit Gott leben kann. Wie ein Mensch heil leben kann. Das haben wir Heiligung genannt. Wir haben gesehen, dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen, um ein heiles und ein fruchtbares und ein Gott wohlgefälliges und glückliches und siegreiches Leben zu leben. Petrus sagt es so im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Er sagt, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Oder auf gut Deutsch, alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt, hat er uns geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Und er hat uns eine neue Natur geschenkt. Und Gott wohnt in uns durch die Person des Heiligen Geistes. Und er will jetzt sein göttliches Leben durch uns leben. Und er ist es, der uns stärkt und der uns verändert. Und er leitet uns durch sein Reden in unserem Herzen und durch sein Wort und durch sein Vorbild. Und alles, was wir tun müssen, ist, dass wir ihm vertrauensvoll und willig nachfolgen, sodass er sein Leben ausleben kann. Wir haben das genannt, im Geiste wandeln oder dem Geiste nachwandeln. Einfach diesen Impulsen, die Gott uns gibt, nachzufolgen. Wir haben alles, was wir brauchen für ein heiliges, für ein heiles Leben. Für unser Seelenheil, wir haben alle Lösungen für unsere Probleme in Jesus. Alles, was wir brauchen in ihm. Wir brauchen keinen Guru, wir brauchen keinen Regelkatalog. Wir brauchen keine Psychotherapie, wir brauchen kein 10-Punkte-Programm. Wir haben alles, was wir brauchen in Jesus Christus. Wir brauchen nur Jesus und sein Wort. Und in ihm haben wir schon alle Ressourcen, die wir brauchen. Nun, nicht alle nehmen es in Anspruch. Aber ich hoffe, dass wir gelernt haben, wie wir das tun können. Jesus ist alles, was wir brauchen. Und weißt du, wenn wer nicht da war oder es vergessen hat, es gibt Kassetten. Wir haben es auch bald auf CD-ROM. Es ist wirklich wichtig, dass wir diesen Abschnitt Römer 1 bis 8 wirklich intus haben als Christen. Viele verstehen ja Erlösung und wie wir auf Jesus vertrauen für unsere Errettung, aber dieser Aspekt von Heiligung und wie wir wirklich ein heiles, ein siegreiches Leben leben können als Christen, viele kämpfen damit. Und es ist so wichtig, dass wir es verstehen, dass wir schon dieses Leben haben, weil wir Jesus in uns haben. Es kommt nur darauf an, dass wir es ausleben, ihn durch uns leben lassen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Paulus. Das ist schon was, was wir haben. Er lebt schon in mir. Okay, also Kapitel 1 bis 8 im Römerbrief war die Grundlage für die Erlösung. Haben wir gesehen, wie wir ein erfolgreiches, ein siegreiches christliches Leben leben können. Paulus hat uns das erklärt. Und dann in den letzten Kapiteln, die Kapitel 13 bis 16, da werden wir praktische Anweisungen sehen für einige Bereiche, wie das aussehen kann, ein siegreiches christliches Leben. So ähnlich wie wir das auch im Epheserbrief gesehen haben und im Kolosserbrief, wo Gott uns immer zuerst die geistliche Wahrheit zeigt und das, was er für uns getan hat, und dann uns auffordert, es auch auszuleben, diesen praktischen Teil. Im Römerbrief kommt jetzt noch ein Abschnitt dazwischen. Und zwar ein Abschnitt, in dem es konkret um die Juden geht und um Israel, vor allem um ihre Beziehung zu den Heiden und um Gottes Erlösungsplan. Nachdem der Paulus all diese Segnungen beschrieben hat, die wir in Jesus haben als Kinder Gottes, dieses wunderbare Leben, das kontrolliert ist vom Heiligen Geist, und diese herrliche Zukunft, die wir in Jesus haben, und diesen Trost und diesen Beistand und diese Liebe, von der uns niemand trennen kann, wird der Paulus jetzt von Trauer überwältigt Und nicht von selbstsüchtiger Trauer, wie es uns manchmal geht, sondern von Trauer um sein Volk, um die Juden. Die jüdischen Leiter haben Jesus abgelehnt als den Messias. Kreuzige ihn, haben sie geschrien vor Pilatus. Und sie haben gesagt, wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Und die meisten Juden zur Zeit Jesu, auch heute, folgen Jesus nicht nach und haben ihn abgelehnt als Messias. Und sie vermissen diesen Plan, den Gott für sie hat, und die Segnungen Gottes. Paulus sagt jetzt hier im Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Paulus sagt, ich wäre gewillt, selbst verloren zu sein, wenn es möglich wäre, irgendwie zu tauschen, sodass sie dadurch gerettet werden können. Der Paulus hatte ein wirkliches Herz für die Verlorenen und ganz besonders für sein Volk, für Israel. Er hatte wirklich Jesu Herz, weil Jesu, der hat den Fluch, die Konsequenz unserer Sünde, auf sich genommen. Ha, haben wir dieses Herz für die Verlorenen, für unsere Verwandten, für unsere Freunde, unsere Bekannten, die Jesus nicht kennen, die noch nicht gerettet sind. Haben wir dieses Herz für unsere Stadt, für unser Land? Weinen wir um verlorene Menschen, die in die Hölle gehen? Muss uns bewusst sein, wir dürfen das nicht verdrängen, dass Menschen, die ohne Jesus nicht haben, dass sie verloren sind. Ewig, dass sie in die Hölle gehen. Wir brauchen dieses Herz, das Paulus hatte. Das Herz, das Paulus für sein Volk hatte. Und es ist umso bewundernswerter, wenn wir in Betracht ziehen, wie sein Volk ihn behandelt hat. Wie die Juden mit dem Paulus umgegangen sind. Paulus war mal einer ihrer Obersten, war mal einer ihrer Angesehensten. Aber dann, als er sich zu Jesus bekehrt hat, haben die Juden ihn abgelehnt und haben sich so wirklich gegen ihn gewandt. Haben ihn als Verräter behandelt. Und wir brauchen nur Apostelgeschichte lesen. Die Juden haben Paulus verfolgt, wo immer er hingekommen ist. Und sie haben ihn verleugnet, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn gesteinigt. Wie konnte Paulus so ein Herz haben für sein Volk, das ihn abgelehnt hat? Wo hat er das hergehabt? Wie können wir ein solches Herz bekommen für Menschen, die Jesus nicht kennen? Oder vielleicht gerade auch für Menschen, mit denen wir uns schwer tun, die uns verfolgen, die uns nicht wohlgesinnt sind. Und ich glaube, wir haben eine Antwort im Kapitel 10, im Vers 1. Er sagt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Paulus hat gebetet für sie. Und Gebet bewirkt nicht nur was in der Person, für die wir beten, sondern Gebet bewirkt auch was in unserem eigenen Herzen, wo Gott unser eigenes Herz verändert und wir sein Herz bekommen. Und ich glaube, das ist wirklich der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Feinde lieben können, die uns Unrecht tun, so wie Jesus das gesagt hat. Das ist, wenn wir für sie beten und wenn wir sie vor Jesus bringen, sodass er uns sein Herz für diese Menschen geben kann, dass er uns mit seiner Liebe erfüllt. Aber der Großteil von Israel war auf dem Weg ins Verderben. Die haben, statt dass sie sich zu Jesus bekehren und gerettet werden und gesegnet werden, das, was Gott vorgehabt hat für sie und was Gott für uns Menschen hat, haben sie Jesus abgelehnt. Und das hat den Paulus betrübt. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass Israel seinen Messias ablehnt? Das wäre vorstellbar vielleicht von den Heiden, die in Wirklichkeit viel weniger Probleme mit Jesus hatten als die Juden. Aber Israel, die so vorbereitet waren auf Gottes Plan, auf Gottes Heil in Jesus. Seht hier im Vers 4, er sagt, die Israeliten sind deren die Sohnschaft ist. Im Alten Testament wurde Israel der Sohn Gottes genannt. War das Volk, das Gott adoptiert hat. Wir haben das am Dienstag im 5. Mose im Kapitel 10 gesehen, wie Gott nur die Nation Israel auserwählt hat, aus allen Nationen, um in ihnen zum Vorbild für alle zu wirken und um durch sie alle Menschen zu sich zu ziehen. Und was für ein Vorrecht es ist, dass Gott sein Volk erwählt hat. Und wir haben auch gesehen, dass es nicht wegen ihrer Gerechtigkeit war. Gott hat gesagt, hat im 5. Mose, ihr seid ein halsstarriges Volk. Es war Gottes Gnade, es war Gottes Liebe. Und die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit war sichtbar unter dem Volk Israel. Gott hat sichtbar gewohnt im Alten Testament unter seinem Volk, in der Feuersäule, in der Wolkensäule, die dort über dem Heiligtum, über dem Allerheiligsten gestanden ist. Und die Bündnisse. Bund mit Abraham, wo Gott Abraham gesagt hat, ich werde dieses Land schenken und ich werde dich zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und in dir werden gesegnet werden alle Nationen, alle Menschen. Und wer dich segnet, wird gesegnet sein. Wer dich flucht, wird geflucht sein. Wir hatten den Bund am Sinai, wo Gott das Gesetz gegeben hat und gesagt hat, wenn ihr meine Worte haltet, dann werde ich euch segnen. Der Bund mit David, wo Gott zu David gesagt hat, ich werde dir ein Haus bauen. Auf gut Deutsch, der Messias wird einer von deinen Nachkommen sein. Die Bündnisse und die Gesetzgebung. Kein anderes Volk hatte das, dass Gott selbst ihm das Gesetz gegeben hat. Sie hatten das Gesetz Gottes. Geschrieben mit seinem Finger, haben wir auch erst in Mose gelernt. Sie hatten das Wort Gottes. Was für ein Vorrecht. Und der Dienst. Israel durfte Gott dienen. Was für ein Vorrecht das ist. Es ist ein Gottesdienst im Tempel. Und es ist so ein Segen, dass wir Gott dienen dürfen. Es ist so ein Segen, Gott zu dienen. Und die Verheißungen. Israel hatte diese wunderbaren Zusagen von Gott. Ich werde dich segnen, wenn du mir nachfolgst. Die Verheißung, dass der Messias ein Jude sein wird. Und deren die Väter sind. Abraham und Isaak und Jakob und Mose und David. Israel hatte große Vorbilder, große Männer Gottes. Und zu guter Letzt, aus denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Es ist einer von diesen Versen, wo ganz klar rauskommt, dass Jesus Gott ist. Er ist Gott, der gepriesen ist in alle Ewigkeit. Das war das größte Vorrecht. Größte Segen, dass der Messias, der Retter der Welt, Jesus, dass er ein Jude war. Wie gesegnet Israel war. Und wir sollten glauben, dass all diese Segnungen, all diese Liebe, diese Fürsorge, diese Gnade Gottes mit seinem Volk, dass sie das sensibel gemacht hätte für sein Wirken und verfügbar gemacht. Sie vorbereitet hätte auf Jesus, dass sie ihn annehmen. Aber wie so oft ist, auch in unserem Leben, wenn es uns gut geht, das Volk war rebellisch und es war eigenwillig und es war selbstgefällig, haben diese Segnungen falsch verstanden und sind stolz geworden, sind überheblich geworden. Gott segnet uns wegen uns, weil wir so toll sind. Wir sind Israel. Wir können uns im Himmel verdienen. Durch unsere Traditionen, durch unsere Gesetze. Sie im Kapitel 10 im Vers 3 heißt, sie trachteten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Haben sie gedacht, na, wenn ich Israelit bin, dann bin ich ja schon so gut wie gerettet. Israel hat aufgehört, sich selbst als Sünder zu sehen, der Erlösung braucht, Erlösung von außerhalb von sich selbst. Es war eine selbstgerechte Religion zur Zeit Jesu. Ist so der alte Berg runtergegangen. Und auch den Messias, den sie erwartet haben, der hat vor allem zu ihrer Verherrlichung gedient. Ihrer Verherrlichung als Nation. Aber wenn der Messias kommt, der wird sein irdisches Reich aufrichten. Und er wird Israel groß machen, zur Weltmacht. Und Israel wird herrschen über alle anderen Völker, über alle anderen Nationen. War eine selbstsüchtige Religion. Nicht das, was Gott vorgehabt hat, aber so hat sich das entwickelt durch ihre Traditionen. Selbstsüchtig. Selbst der Messias, den haben sie als Mittel zum Zweck gesehen, für ihren eigenen Segen. Brauchen den Messias, dass wir groß werden. So ähnlich wie manche Christen heute, die glauben, dass Gott dazu da ist, um ihnen zu dienen. Oder ich bin ein Gotteskind. Und wenn ich im Glauben beanspruche, was muss Gott mir geben? Und auch da geht es vor allem um materiellen Segen, wenn man die Leute genau beobachten. Sehr selbstsüchtig. Und deswegen, als Jesus gekommen ist und als Jesus angefangen hat zu predigen und Jesus gesagt hat, mein Reich ist ein geistiges Reich, das Himmelreich ist mitten unter euch. Und als er es abgelehnt hat, sich irdisch zum König machen zu lassen von ihnen, und als er sich hingesetzt hat und mit den Sündern gegessen hat und er begonnen hat, ihre Traditionen nicht zu halten und angefangen hat, Buße zu predigen und Sünden zu vergeben, das sind deine Sünden vergeben, sich Gott gleich zu machen, und wo er angefangen hat, die Menschen persönlich herauszufordern, an einem persönlichen Glauben an ihn als ihren Erlöser, da haben sie ihn abgelehnt. Ihn, ihren Messias, ihren Retter, den Gott gesandt hat, haben ihn abgelehnt. Und zwar ihnen ein Anstoß. Sehen wir es am Ende vom Kapitel hier, Verse 32 und 33. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, Jesus. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Haben sich gestoßen an Jesus. Und das war ja auch der Grund, warum sie Paulus verfolgt haben. Weil Paulus gekommen ist und er hat Gerechtigkeit und Sündenvergebnis, Sündenvergebung allein durch Glauben an Jesus gepredigt. Nicht durch Werke, nicht durch Werksgerechtigkeit, so wie sie das praktiziert haben, sondern durch Glauben an Jesus allein. Und den Juden hat der Weg der Erlösung nicht gepasst, den Gott gewählt hat. Und das zweite Problem, was sie hatten, war, dass die Juden zur Zeit Jesu und zur Zeit von Paulus eine unglaubliche, stolze Nation war. Hatten einen unglaublichen Nationalstolz. Wir sind die von Gott erwählte Nation. Und alle anderen, die Heiden, die waren eigentlich nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Das war das Bild von denen damals. Es gab zwei Gruppen von Menschen. Uns, Juden, die Guten, und dann alle anderen, die sind das Letzte. Die sind nur dazu da, um in der Hölle zu brennen. Hatten noch gar keine Barmherzigkeit für sie. Und die haben die Heiden verabscheut. Haben sie verachtet. Sind nicht mal in das Haus von einem Heiden hineingegangen. Und wenn es irgendwie möglich war, haben sie versucht zu vermeiden, überhaupt einen Heiden zu berühren, überhaupt in Kontakt zu kommen mit ihnen. Aber nun, das Evangelium ist die frohe Botschaft an alle. Jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Paulus hat gesagt im Kapitel 1, im Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Sowohl den Juden zuerst, als auch den Griechen, das heißt den Heiden. Und Paulus hat am Anfang des Briefes uns gezeigt, wie alle Menschen schuldig sind vor Gott. Die Juden genauso wie die Heiden. Und er hat uns gezeigt, wie alle Menschen auf die gleiche Art und Weise gerettet werden, nämlich nur durch Glauben an Jesus Christus allein. Was, alle sind gleich vor Gott? Gott sieht nicht auf die Person? Kapitel 10, Vers 12 hier, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Das war den Juden natürlich ein Dorn im Auge. Das war total konträr zu ihrem Weltbild, was sie gehabt haben. Und wir sehen das Ausmaß, wie sehr sie sich daran gestoßen haben in der Apostelgeschichte, im Kapitel 22. Als Paulus dort in Jerusalem zu den Juden predigt. Und das müssen wir es nochmal nachlesen, das ist ein erstaunlicher Text da, wo Paulus ihnen ein Zeugnis gibt. Und sie hören dem Paulus eigentlich ganz willig zu, wie er von seiner Bekehrung erzählt, bis er davon spricht, dass Gott ihn oder dass Jesus zu ihm gesprochen hat und er gesagt hat, siehe, ich sende dich zu den Nationen. Ich sende dich zu den Heiden. Und die Juden sind ausgeflippt. Haben begonnen, Staub in die Luft zu werfen, zu schreien, sich die Kleider vom Leib zu reißen. Haben geplant, den Paulus zu ermorden. Dabei ist der Paulus noch nicht mal zum Evangelium gekommen. Alles, was er gesagt hat, ist, Gott hat mich zu den Heiden gesandt. Boah, was für ein Heiden? Sind ausgeflippt. Und bis zu Kaiser Nero waren die Juden die Hauptverfolger der Christen. Vielen ist es gar nicht bewusst. Erste Verfolger der Christen waren die Juden, diese jüdischen Leiter, Religiösen. Und ein Jude, der den Römerbrief gelesen hat, wenn er es gelesen hat, bis jetzt, der hat den Römerbrief zerrissen. Das Evangelium. Was? Die Juden und Heiden, wir sind alle auf derselben Ebene und wir werden alle auf dieselbe Art und Weise gerettet? Puh, das kann nicht sein. Und selbst diese Juden-Christen, die hatten noch Probleme mit der Erlösung aus Glauben allein. Und auch die hatten noch Probleme, dass Gott sie, die Juden, Christen in dem Fall, den Heiden-Christen gleichstellt. Wir können das in der Bibel beobachten. In Antiochien, da gab es eine Zeit, wo die Juden-Christen nicht gemeinsam mit den Heiden-Christen essen wollten. Und Paulus musste sie konfrontieren und sogar den Petrus da entgegentreten. Sagen, hey, es ist nicht in Ordnung, dass ihr hier einen Unterschied macht. Dass ihr glaubt, ihr seid besser als eure Geschwister, die keine Juden waren. Oder das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Das haben sie deswegen abgehalten, weil einige behauptet haben, ja, auch die Heiden müssen das Gesetz des Mose halten. Auch die müssen sich erstmal beschneiden lassen. Seht ihr wieder dieses Denken? Du kannst kein Christ sein, wenn du nicht zuerst Jude wirst. Und auch im Römerbrief diese Fragen, die der Paulus am Anfang aufwirft. Römerbrief Kapitel 3, wo er fragt, was ist nun der Vorzug des Juden oder der Nutzen der Beschneidung? Hey, wenn auch die Heiden gerettet werden? Das waren Fragen, die diese Juden-Christen hatten. Oder im Vers 27 im Kapitel 3, wo bleibt nun der Ruhm? Wenn die Gerechtigkeit nur aus Glauben ist, wo bleibt der Ruhm jetzt für unsere eigene Werksgerechtigkeit? Das waren Dinge, mit denen sie gekämpft haben. Das Evangelium war total konträr zu ihrer Weltsicht, die sie damals hatten, bevor sie zum Glauben gekommen sind. Und es war für manche schwer, diese falschen Denkweisen, die sie von klein auf eingetrichtert bekommen haben, war mir für manche schwer, das abzulegen und diese Mauern fallen zu lassen und diesen Nationalstolz aufzugeben. Und deswegen jetzt diesen Abschnitt hier, Römer 9 bis 12. Besonders in diesem Kapitel jetzt spricht der Paulus nochmal ganz konkret diese Juden und denke auch die Juden-Christen an, um mit diesen Dingen, mit diesen falschen Einstellungen hier ein für alle Mal aufzuräumen. Vers 6 gibt der Paulus die Antwort auf die Frage, ist Gott den Juden denn untreu geworden, wenn er jetzt auch die Heiden errettet? Und seine Antwort ist nein. Es ist umgekehrt. Nicht Gott ist den Juden untreu geworden, sondern bis auf einen kleinen Überrest sind sie ihm untreu geworden. Und der Paulus wird diese vielleicht verborgenen Gedanken ansprechen hier in diesem Kapitel. Ist Gott ungerecht, weil er sie, die Juden im neuen Bund, oder die Heiden jetzt im neuen Bund den Juden gleichstellt? Muss Gott uns Rechenschaft ablegen für das, was er tut? Grundlegende Frage in diesem Kapitel ist, darf Gott Gott sein? Darf Gott Gott sein? Darf er tun, was er will? Auch wenn es mir nicht passt? Und das ist eine sehr aktuelle Frage. Es scheint heutzutage, jeder darf Gott sein, außer Gott. Außer Jesus. New Age sagt, Gott ist in dir. Der göttliche Funke. Und Pantheismus sagt natürlich, alles ist Gott. Und die Leute, die meditieren, sagen, ich bin Gott, ich bin Gott. Aber Jesus, na, der darf nicht Gott sein. Jesus war ein guter Lehrer, war ein netter Mensch, ja. Aber wenn er für sich beansprucht, Gott zu sein, sagen die Leute, nein, hey, das ist ein lächerlich Jesus. Jesus war Gott. Jesus war Gott. Oder gar wenn er für sich beansprucht, als Gott in unser Leben sprechen zu dürfen mit Autorität. Boah, ist das, es gibt keine objektive Wahrheit. Das ist alles subjektiv. Wer glaubt, dass er ist? Gott? Und Paulus wird seine jüdischen Brüder hier ganz schön in die Mangel nehmen. Und sie zurechtweisen. Und auch die von uns, die ähnlich denken. Aber erinnert euch, der Paulus tut es aus Liebe. Wir haben schon sein Herz gesehen, was für ein Herz er wirklich für die Juden hatte. Und Gott mochte, Paulus wollte, dass sie frei sind von diesen falschen Denkweisen. Frei davon, Gott Vorwürfe zu machen. Dass sie endlich frei sind, Gott Gott sein zu lassen. Denn da drin liegt der größte Segen in unserem Leben, wenn wir als Menschen endlich aufhören, mit Gott zu ringen und unseren Platz einnehmen und ihm nachfolgen. Und da liegt der Segen drin. Und da kommt dieser Friede mit Gott. Das Kapitel 9 ist kein einfaches Kapitel. Kapitel 9 hier, einige dieser Verse sind der Boden für sehr kontroversielle Diskussionen über die Souveränität Gottes und die Freiheit des Menschen, über Erwählung und Vorherbestimmung und all diese Dinge. Aber wir wollen uns heute nicht in diese fruchtbaren, fruchtlosen, will ich sagen, Diskussionen reinziehen lassen. Uns irgendwelche Verse hier rauspicken, in irgendwelche Extrempositionen reinfallen. Wir haben schon im Kapitel 8 gesehen, dass Gott beides lehrt. Dass er souverän ist, aber gleichzeitig, dass er dem Menschen auch Entscheidung gelassen hat. Dass er gewählt hat, dem Menschen Entscheidung treffen zu lassen, die er respektiert. Aber für die er sie ja dann auch verantwortlich hält. Wir wollen uns deswegen nicht im Detail verlieren heute. Nicht zu sehr hier in einzelne, in diese Diskussionen einsteigen, sondern wir wollen uns das Kapitel im Überblick betrachten. Wir wollen heute das ganze Kapitel durchnehmen. Wir sind ja schon im Vers 5. Regine schaut schon sorgenvoll auf die Uhr. Wir sind ja schon im Vers 5. Aber deswegen, wenn wir es im Gesamtzusammenhang sehen, dann wird uns das auch klarer werden, worum es hier geht in diesem Kapitel. Und deswegen haben wir auch schon viel Zeit mit dem Hintergrund hier verbracht und haben uns schon einige Verse hier sogar am Ende vom Kapitel angesehen. Also das große Thema ist, darf Gott Gott sein? Ist das Thema für heute. Im Vers 4 und im Vers 5 haben wir schon gesehen, wie gesegnet Israel war als Nation, die Gott erwählt hat. Und damit hatten sie kein Problem, ne? Dass Gott sie erwählt hat, aus allen Nationen. Und dass Gott sie adoptiert hat. Und dass er ihnen all diese Verheißungen und diese Bünde und sein Wort gegeben hat, das hat ihnen ja gefallen. Damit hatten sie kein Problem. Ist immer so, ne? Wenn Gott die Dinge tut, die wir wollen, die uns gefallen, haben wir kein Problem damit. Das Problem kriegen wir dann, wenn er es wagt, was zu tun, was wir nicht verstehen oder was uns nicht passt. Und im Vers 6 ist die Frage, ist Gott Israel untreu geworden, weil er gewählt hat und beschlossen hat, gnädig den Heiden zu sein und nicht nur den Juden allein, sondern auch den Heiden Gnade zu geben, das, was den Juden nicht passt? Nein. Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird eine Nachkommenschaft genannt werden. Also erstens, nicht alle sind Juden, oder nicht alle, die Juden sind, sind auch geistlich gesehen Israel. Israel heißt ja übersetzt so viel wie regiert von Gott. Nachdem Jakob, dieser Stammvater, gerungen hat mit Gott und er endlich dieser Eigenwille gebrochen war und überwunden war, hat Gott seinen Namen verändert nach Israel. War endlich regiert von Gott. Aber nicht alle Juden lassen sich von Gott regieren. Sondern nur die Judenchristen, die Jesus angenommen haben als ihren Messias und als ihren Herrn. Im Kapitel 2 hat der Paulus das so gesagt, im Vers 28. Er hat gesagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist und nicht im Buchstaben. Also nicht jeder, der ein Nachkomme Abrahams ist, ist gleichzeitig geistlich gesehen auch wirklich Israel. Genauso wie nicht jeder, der sich Christ nennt, wirklich ein Christ ist und wirklich eine Beziehung hat mit Jesus und wirklich geistlich von Neuem geboren ist, von oben her eine Geburt, die Gott schenkt und unter seiner Herrschaft steht. Nicht jeder, der sagt, ach, ich bin Christ, ich bin ein Nachfolger Jesu, ist wirklich regiert von Gott. Sehr viele versuchen, ihr eigenes Ding zu drehen. Also nicht alle Nachkommen Abrahams in Israel, sondern nur Isaak, der von Gott verheißene Sohn. Das heißt hier, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Diese Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, dass er ihm einen leiblichen Sohn schenken wird und dass aus diesem der Messias kommen wird, der in dem alle Nationen gesegnet werden. Also nicht alle Nachkommen Abrahams sind wirklich Israel, sondern nur die Nachkommen Isaaks, nämlich von Gottes verheißenem Sohn. Ishmael, den Abraham durch seine eigenen Tricks, durch seine eigene Kraft, durch sein Fleisch, fleischliche Anstrengung gezeugt hat, um Gott auszuhelfen irgendwie, den hat Gott gar nicht anerkannt. Aber es ist ein Beispiel hier, die Juden hatten kein Problem mit dieser Wahl Gottes, weil sie waren ein Nachkommen Isaaks. Hat ja alles gepasst. Oder? Und Vers 10, zweites Beispiel. Nicht aber allein bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird den Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Auch hier hat Gott gewählt in der Geschichte Israels. Und zwar völlig gegen ihre Tradition. Normalerweise war immer der Älteste der Erbe und der neue Patriarch der Familie. Aber was hat Gott hier getan? Diese beiden Zwillinge, Jakob und Esau. Er hat es umgedreht, hat gesagt, der Ältere, Esau, wird dem Jüngeren Jakob dienen. Also wir sehen, wenn wir die Geschichte lesen, dass Gott in seiner Voraussicht immer gewählt hat. Und wir können auch sehen, jetzt im Nachhinein, dass Gott immer gut und immer weise gewählt hat in seinen Entscheidungen, die er getroffen hat. Wir sehen, wenn wir die Geschichte von Esau und Jakob lesen, sehen wir, dass Esau überhaupt keine geistliche Ader hatte, dass er ein sehr weltlicher Mensch war und dass Jakob, obwohl er in keinem Sinn wirklich ein Vorbild war immer und immer perfekt war, aber Jakob hatte ein Herz für Gott. Wir sehen, Gottes Entscheidungen waren immer weise, waren immer gut. Und Vers 13, wenn es hier heißt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst, dann ist das keine allgemeine Aussage, so wie wir das heute verstehen würden. Den einen habe ich lieb, den anderen hasse ich. Nee, wir sehen, dass Gott auch den Esau reich gesegnet hat und dass er auch Esau zu einem großen Volk gemacht hat. Sondern er spricht hier in Bezug auf die Auswahl. Auf die Erwählung hat er Esau gehasst und Jakob geliebt. Das heißt, er hat Jakob erwählt und Esau nicht erwählt. Genauso wie Jesus es gemeint hat, als er in Lukas gesagt hat, in Lukas 14, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Jesus sagt dort nicht, wir sollen unsere Familien hassen. Sondern er sagt, wir sollen ihn über unsere Familien setzen und sogar über uns selbst setzen. Es geht hier um Prioritäten. Also, Paulus nennt den Israeliten hier oder den Juden hier zwei Beispiele aus ihrer Geschichte. Gott hat gewählt Gott war, ist ein Gott, der immer gewählt hat, der immer seine Souveränität ausgeübt hat. Und er hat gewählt, dass der Messias ein Nachkomme sein soll von Isaak und von Jakob. Er war immer ein souveräner Gott, war immer ein wählender Gott, der tut, was er will. Und wieder, die Juden hatten überhaupt kein Problem damit, wie er gewählt hat in der Geschichte. Weil sie waren ja die Nachkommen von Isaak und von Jakob. Gott, solange du das willst, was ich will, was mir passt, darfst du Gott sein. Dann ist es ganz okay. Und jetzt im Vers 14 geht der Paulus auf einen möglichen Einwand ein. Er sagt, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Ist es nicht unfair, wenn Gott wählt, so wie er will? Menschen werden nervös, wenn jemand absolute Macht hat. Wenn jemand tun kann, was er will. Na, wir haben diesen Spruch, wo wir sagen, Macht korrumpiert. Normalerweise ist das unsere Erfahrung als Menschen. Wir sind gefallen, wir sind korrupt. Und wenn einer viel Macht hat, im Normalfall, das, was wir in der Menschheitsgeschichte beobachten können, die Diktatoren haben die Menschen unterdrückt. Haben die Macht immer zu ihrem eigenen Nutzen gebraucht und haben die anderen misshandelt. Aber Gott ist kein Mensch. Gott ist anders. Gott ist nicht gefallen. Gott ist Liebe, sagt uns die Bibel. Und alle seine Entscheidungen sind immer zum Guten. Und sind immer das Beste für die, die ihn lieben. Römer 8, 28. Ne? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und Gott ist für uns. So sehr, dass er sich selbst aufgeopfert hat. Für uns in Jesus. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Paulus sagt, das sei ferne. Niemals. Und er gibt ihnen wieder ein Beispiel aus ihrer Geschichte. Vers 15. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Das hat Gott gesagt im 2. Mose im Kapitel 33. Diese Geschichte, wo Israel nackt um das goldene Kalb darum getanzt ist und ihre Orgie gefeiert haben. Und Gott hat Israel nicht vernichtet. Er hätte es tun können. Die hätten es ganz sicher verdient gehabt, aber er hat Barmherzigkeit gewählt. Er hat gewählt, gütig zu sein und Gnade zu üben und Gutes zu tun. Und er hat die Freiheit, es zu tun. Er hat die Freiheit, barmherzig zu sein. Und wieder, die Juden hatten überhaupt nichts dagegen, dass er das getan hat. Oh, der Paulus drückt den Juden das hier wirklich aufs Auge. Schaut euch eure Geschichte an. Gott hat euch Barmherzigkeit gezeigt, als ihr total daneben lagt. Als ihr da um das Kalb getanzt habt, als ihr schlimmer wart als die Heiden. Und Leute, jetzt seid ihr sauer, jetzt seid ihr eifersüchtig, dass Gott auch die Heiden erlösen will? Oh Mann, ihr würdet gar nicht mehr existieren, wenn Gott nicht gnädig mit euch gewesen wäre, wie er jetzt mit den Heiden gnädig sein will. Und das ist der Punkt, den er hier entwickelt. Vers 16, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir zeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Denn wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Es ist nicht von Menschen abhängig, nicht von dem Wollenden, sondern vom Laufenden, sondern vom begnadigenden Gott. Und Gott tut das, was er will. Wenn er will, den begnadigt er, und wenn er will, den verhärtet er. Wieder ein Bild hier aus der Geschichte. Gottes Gnade Israel und Mose gegenüber im Gegensatz zu seinem Gericht über Pharao. Und auch dieses Beispiel aus der Geschichte hat Paulus natürlich nicht zufällig gewählt. So ein Pharao ist hier ein Beispiel für das, was die Juden eben gerade nicht tun sollen. Und das, was die religiösen Leiter der Juden aber getan haben. Nämlich, sie sind Gott widerstanden. Pharao hat versucht, Gottes Erlösung, die Erlösung seines Volkes aus der Sklaverei zu verhindern. Und die Juden tun hier im Prinzip dasselbe. Denen gefällt nicht, dass Gott die Heiden erlösen will. Und die wollen die Gnade Gottes begrenzen. Dabei geht es jetzt hier ja um viel mehr als nur um die Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten. Hier geht es um die Erlösung aus der ewigen Verdammnis von Menschen. Und der Paulus warnt diese Juden hier mit dieser hartherzigen Einstellung. Er sagt, macht nicht denselben Fehler, den der Pharao gemacht hat. Passt auf euer Herz auf. Lernt aus der Geschichte. Der Pharao hat sich gegen Gott gestellt und das war keine weise Entscheidung, wie wir schon vermuten können. Es ist nicht weise, sich gegen Gott zu stellen. Widersteht nicht dem, was Gott tut. Sonst muss er euch zu einem Beispiel machen, zu einem Negativbeispiel, so wie er das mit Pharao getan hat. Gott liebt die Menschen zu sehr, um sich von euch einschränken zu lassen, sein liebevolles und sein gnädiges Heilshandeln beschränken zu lassen. Versuch nie, einen Menschen von der Erlösung fernzuhalten, von Gottes Gnade fernzuhalten. Gott sagt, wen er will, den begnadigt er, und wen er will, den verhärtet er. Es ist wichtig zu sehen, wann Gott das Herz von Pharao verhärtet hat. Nämlich erst nachdem Pharao selbst sein Herz ganz hartnäckig verhärtet hat. 2. Mose, Kapitel 7. Sehen wir nach dem ersten Wunder, was Gott getan hat vor Pharao, um ihm umzustimmen, um sein Volk ziehen zu lassen. Diese Schlangen, Stab auf den Boden geworfen, ist zur Schlange geworden. Die Magier von Pharao haben das nachgemacht, die Stab von Mose hat die Stäbe oder die Schlangen von den anderen aufgefressen. Und da heißt es im 2. Mose, Kapitel 7, Vers 13, das Herz von Pharao wurde verstockt. Und dann im Vers 22 im Kapitel 7, nach der ersten Plage, wo das Wasser zu Blut wurde, heißt es, das Herz des Pharao blieb verstockt. Und im Kapitel 8, nach der zweiten Plage, diese Frösche, wo Pharao gesagt hat, nein, ich lasse euch ziehen, wenn ihr nur zu Gott betet und er diese Plage von uns nimmt. Und dann heißt es im Vers 11, als aber der Pharao sah, dass die versprochene Erleichterung eingetreten war, da verstockte er sein Herz und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Er hat sein Herz wieder verstockt. Kapitel 8, Vers 15, nach der dritten Plage, den Mücken, heißt es, das Herz des Pharao blieb verstockt. Vers 28, nach der vierten Plage, heißt es nochmal, Pharao verstockte sein Herz auch diesmal. Kapitel 9, Vers 7, nach der fünften Plage, heißt es, das Herz des Pharao blieb verstockt. Und dann erst nach der sechsten Plage, nachdem Pharao sechsmal sein Herz verhärtet hatte, und in der hebräischen Sprache wird es durch die Wortwahl deutlich, dass er sein Herz immer härter und härter gemacht hat, aber erst nach dieser sechsten Plage, nachdem er sechsmal sein Herz verhärtet hat, heißt es letztendlich im Kapitel 9, im Vers 12, der Herr verstockte das Herz des Pharao. Seht ihr, Gott hat diese Entscheidung des Pharao bestätigt und festgemacht. Und es war nicht willkürlich, was Gott hier getan hat. War dann ein Gott, der gesagt hat, naja, Manfred, dir schenke ich Gnade und Bobby, dein Herz verhärte ich und Markus, dir schenke ich Gnade und Regina, dein Herz verhärte ich. Und war nicht willkürlich, was Gott getan hat. Im 2. Petrus, im Kapitel 3 heißt es, er ist langmütig euch gegenüber, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass ihr alle zur Buße kommen. Das ist sein Herz, das ist sein Wille. Aber Gott hat gewählt, den Menschen Freiheit zu lassen, sich gegen ihn zu entscheiden. Und er hat das getan, weil er eine Liebesbeziehung haben wollte mit uns. Und Liebe kann nicht erzwungen werden. Da ist eine Entscheidung notwendig. Aber das ist, was mit Pharao hier passiert. Pharao hätte in Gottes Plan einsteigen können. Es war nicht so, dass Gott seine Herzenshärtigkeit einfach so hingenommen hätte. Meine, Plage nach Plage, Gott hat ziemlich viel versucht, um den Pharao umzustimmen. Es war nicht irgendwie willkürlich, dass er gesagt hat, na, den Pharao, den verhärte ich jetzt und den benutze ich jetzt, um meinen Zorn irgendwie da zu erweisen. Und das hat er nicht getan. Er hat ziemlich viel getan, war ziemlich aktiv, um Pharao umzustimmen. Und Gott ist geduldig. Und sein Herz ist, dass alle gerettet werden. Und er gibt uns mehrere Chancen zur Umkehr. Aber wenn ein Mensch sich immer und immer wieder verhärtet und sich immer wieder weigert, sich ihm unterzuordnen und auf Gott einzugehen und Jesus anzunehmen und immer wieder Gott ablehnen und immer wieder sich verhärtet, dann irgendwann bestätigt Gott dann diese Entscheidung und ihren Willen als Entscheidung für die Ewigkeit und er handelt danach. Das ist, was mit Pharao passiert ist. Und es ist gefährlich, sich dem lebendigen Gott zu widersetzen. Es ist gefährlich, sein Herz hart zu machen gegenüber Gott. Es ist gefährlich, wenn wir sündigen und unser Gott überführt uns und wir machen unser Herz immer härter oder Gott spricht zu uns und wir verhärten unser Herz. Aber vor allem, auch wenn ein Mensch Gott noch gar nicht kennt und wenn Gott einen Menschen zu sich ziehen will und Gott predigt ihm das Evangelium durch einen anderen Menschen vielleicht oder durch eine Kassette oder ein Buch, spricht zu seinem Herzen. Sie widersetzen sich, machen ihr Herz hart. Und ich möchte auch zu all denen sprechen, die vielleicht Woche für Woche hier in die Gemeinde kommen und immer wieder hören, was Gott für sie getan hat. Woche für Woche. Aber vielleicht noch nie ernst gemacht haben mit Gott. Jesus noch nie wirklich persönlich in ihr Herz eingeladen. Vielleicht merkst du selbst, wie du in deinem Herzen immer härter wirst, immer unsensibler, immer weniger interessiert an geistlichen Dingen oder immer mehr Ausreden findest, warum gerade du dich nicht auf Gott einlassen sollst. Vorsicht! Gott ist gnädig und Gott schenkt mehrere Möglichkeiten und er will, dass alle gerettet werden. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Gott unsere Entscheidungen bestätigt. Und er sagt, okay, wenn du verloren gehen willst, dann akzeptiere ich die Entscheidung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir reagieren, wenn Gott zu uns spricht. Und vielleicht ist es gerade heute die letzte Möglichkeit. Wirklich, wenn es nicht klar ist mit Gott, dann geh nicht fort, bevor es nicht sicher ist. Weil du nicht Jesus eingeladen hast in dein Leben und ernst gemacht hast mit ihm. Oder auch für die, die ihn kennen und wo Gott zu eurem Herzen spricht, immer wieder vielleicht einen konkreten Bereich anspricht, wo er wirken will, wo er ändern will. Geh nicht fort, ohne hier und jetzt eine Entscheidung getroffen zu haben, wirklich ihm zu folgen und wirklich ihm herrschen zu lassen, wirklich ihm Gott sein zu lassen in deinem Leben. Ich glaube, Gott will sich in jedem von uns verherrlichen und seine Macht erweisen. Und er möchte das vor allem tun, wie er es bei Israel getan hat, indem er uns erlöst und indem er uns segnet und indem er Wunder tut in unserem Leben. Und ich denke, der Pharao hätte eine Chance dafür gehabt. Aber wenn ein Mensch es nicht will, dann wird Gott sich halt verherrlichen durch Gerecht. War bei Pharao so und dasselbe gilt auch für uns. Ich meine, niemand kann Gott spotten. Gott wird sich verherrlichen, so oder so. Und so sagt der Paulus zu diesen Juden, die ihr Herz hier hart gemacht haben. Und er sagt, stellt euch nicht in die Schuhe von Pharao, macht nicht denselben Fehler. Widersteht hier nicht Gott in seinem Wunsch zu retten, in seinem Heilshandeln. Ihr Juden, ihr habt eine lange Geschichte mit Gott. Und ihr könnt sehen, dass er immer gute Entscheidungen getroffen hat, immer barmherzige Entscheidungen getroffen hat. Und so ist es jetzt auch mit dem Evangelium. Wenn er sagt, dass er alle retten will und wir alle retten will, nämlich durch Glauben, als Geschenk, durch Gnade, durch Jesus allein. Und so folgt Gott nicht nur, wenn ihr das mögt, wenn es euch gefällt, was er tut, auch wenn ihr, sondern folgt ihm nach, auch wenn ihr es nicht versteht. Lasst Gott Gott sein in eurem Leben. Vers 19 haben wir den nächsten Einwand. Wenn Gott souverän ist und es tut, was er will, wie kann er dann die Menschen verantwortlich halten für das, was er tut? Vers 19, du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Hey, wenn Gott tut, was er will, wie kann er den Menschen dann verantwortlich halten für das, was der Mensch tut? Hey, wir sind ja erwählt von Gott, das ist ja dann vorherbestimmt, also sind wir ja nicht verantwortlich. Wenn der Pharaos Herz verhärtet, wie wir denn richten dafür? Das ist natürlich eine riesengroße Ausrede, hier dieses Argument. Wo Menschen ihre Schuld, ihre Verantwortung für ihre Taten auf Gott abschieben wollen. Und es ist so modern heute, dass wir alles, wir sind ja nichts schuld. Die anderen sind schuld. McDonald's ist schuld, wenn wir fett werden. Das ist das neueste Beispiel. Wird dann verklagt. Und die Tabakindustrie ist schuld, wenn wir rauchen. Und mein Mann ist schuld, wenn ich verbittert bin und ihm nicht vergeben bin. Und meine Frau ist schuld, dass wir nicht miteinander beten. Ganze Ausreden. Verrückteste Ausrede ist, wenn Leute sagen, Gott ist schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Gott ist schuld, dass ich sündig. Gott ist schuld, weil er hat mich ja so gemacht. Er ist schuld, wenn ich mich falsch verhalte. Ich kann ja nicht anders. Das ist ja er. Gott ist schuld, wenn ich ihm nicht Gott sein lasse in meinem Leben. Das ist verrückt. Und Paulus hat nicht viel Geduld mit diesen Ausreden. Seht ihr im Vers 20. Er sagt, ja freilich, oh Mensch, wer bist du, dass du Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton? Wer bist du? Stellst du dich über Gott? Du kleiner Mensch, weißt du es besser als der allmächtige Gott? Das ist verrückt. Wörtlich, es ist verrückt. Da stimmt das nicht, da ist was daneben. Da passt das nicht. Aber es passiert ständig, dass Menschen sich über Gott stellen. Sobald Gott irgendwas tut oder irgendwas sagt, was uns Menschen nicht passt, drehen wir unser eigenes Ding. Stellen wir unsere eigene Meinung über Gott. Sobald uns irgendwas nicht passt. Wir sehen das überall. Das passt mir nicht, dass Gott sagt, dass der Mann der Leiter der Familie ist. Oder dass Gott sagt, Homosexualität ist falsch. Oder was Gott sagt über die Rolle der Frau in der Gemeinde. Dass Frauen die Männer nicht lehren sollen. Dass Frauen nicht in das Pastorenamt, in diesen Dienst berufen sind. Oder über das, was Gott sagt, dass Sex in die Ehe gehört. Nein, das gilt für mich nicht, weil es mir nicht passt. Ich meine, wie oft sehen wir das? Und Paulus sagt hier, freilich, oh Mensch, wer bist du, der du Wort nimmst gegen Gott? Hey, wach auf, das ist verrückt. Sagst du Gott, was richtig und was falsch ist? Was richtig, was falsch ist in seinem Universum? Weißt du besser, was gut ist oder was schlecht ist für dich und für unser Zusammenleben? Wer glaubst du, dass du bist? Wer glaubst du, dass Gott ist? Denkst du, du bist klüger, du bist weiser? Lies die Zeitung. Wirklich, lies die Zeitung. Dann sehen wir, wie weise wir Menschen sind. Und wie toll wir alles in der Hand haben. Brauchst du die Zeitung aufschlagen und du siehst, dass wir Menschen keine Ahnung haben von irgendwas. Das ist total verrückt. Unsere Kultur ist verrückt. Nächste Woche wird diesem Kannibalen der Prozess gemacht. Dieser homosexuelle Mann, der einen anderen Mann geschlachtet hat und aufgegessen hat. Teilweise haben sie noch gemeinsam gegessen, bevor er ihn ganz umgebracht hat. Und hat gesagt, das hätte ihn irgendwie erregt. Und ich habe gelesen, dass dieser Kannibale Kontakt zu 430 anderen Menschen hatte, die sich irgendwie an Kannibalismus begeistert haben. Das ist verrückt. Oder in unseren Schulen wird heute Evolution als Tatsache gelehrt. Ja, wir sind ja alle eh nur Viecher im Prinzip, nicht besser als irgendeine Materie, aufgewachsenes Bakterium. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und ich habe diese Woche gelesen, dass 90% der Abtreibungen in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt wird, Mord auf Krankenschein. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen keinen Selbstwert finden. Wir sagen, du bist nur ein Viech und dürft ermorden, der Staat bezahlt das. Ja, wo ist mein Selbstwert? Oder die Hälfte der Ehen werden geschieden in unserem Land. Seht wir gut, wir es machen ohne Gott. Wirklich, wirklich toll. Wir Menschen, wir haben nicht mal die Basics im Griff. Die grundlegendsten Beziehungen. Die grundlegendsten Wahrheiten. Das grundlegendste moralische Verhalten. Und wir glauben, wir wissen es besser als Gott, wie sein Universum funktioniert, was richtig ist in unserem Leben, in seiner Gemeinde. Oh Mann, es ist verrückt. Es ist verrückt. Wer hat seinen Willen widerstanden? Ja, freilich, oh Mensch, wer bist du, der du Wort nimmst gegen Gott? Paulus hat nicht viel Geduld. Ich habe auch nicht viel Geduld. Es ist verrückt. Wer bist du? Wer denkst du, dass du bist? Ich mag es in Hiob, wo der Hiob sich hinreißen hat lassen, mit Gott zu rechten und mit ihm zu argumentieren. Warum er tut, was er tut und warum er zulässt, was er zulässt. Und Gott sagt zu Hiob mit anderen Worten, sagt Hiob, bevor ich dir die Krone übergebe für mein Universum, ich hätte noch ein paar Fragen an dich. Wo warst du, wo ich die Erde erschaffen habe? Und Hiob, hast du schon mal die Naturgesetze, Naturablauf kontrolliert? In Kapitel 40, Verse 3 und 4 lesen wir dann, da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund und ich halte besser meine vorlaute Schnauze. Es ist verrückt, wenn die Schöpfung mit dem Schöpfer streitet. Es passt nicht, es ist verrückt. Ja, freilich, oh Mensch, wer bist denn du, der du Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, obwohl er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung kundtue, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat, uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, uns, die wir ihm nachfolgen, die hat er berufen, hat er begnadigt, hat er zur Herrlichkeit bereitet. Von den Gefäßen des Zorns, wie es hier heißt, heißt es nur, dass sie zum Verderben bereitet sind. Ja, wer hat sie denn zubereitet zum Verderben? Ich denke, sie selbst haben sich zubereitet zum Verderben. Seht hier, dass es heißt, dass er die er begnadigen will, die er zur Herrlichkeit bereit hat, dass er sie dazu vorbereitet hat, aber von denen, die Gefäße des Zorns sind, heißt nicht, dass Gott es getan hat. Wer hat sie zum Zorn vorbereitet? Ja, sie selbst. So wie Pharao das getan hat. Wer hat sein Herz verhärtet? Vielleicht ist heute gerade jemand von uns dabei, sein Herz zu verhärten gegenüber dem, was Jesus sagt. Vielleicht sogar sein Herz zu verschließen vor Jesus. Jesus abzulehnen. Und Gott bestätigt nur das dann irgendwann, was die Menschen tun, wenn sie ihr Herz verhärten. Und er weiß natürlich im Voraus, wie die Menschen sich entscheiden. Also kann er wählen und entscheiden. Gott ist ganz außerhalb von Raum und von Zeit. Gott ist ewig. Aber es war nie sein Plan, dass Menschen verloren gehen. Es war nie sein Wille. Er zeigt sehr viel Langmut. Er will, dass alle gerettet werden. Und deswegen hat er noch nicht Schluss gemacht mit dem ganzen Zirkus hier. Deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen. 2. Petrus 3, da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott wird am meisten verherrlicht durch Barmherzigkeit, indem er sündige Menschen rettet, indem er Juden wie auch Heiden erlöst. Aber wenn Menschen sich nicht retten lassen von ihm, indem sie Jesus annehmen, den einzigen Weg, seinen Weg der Erlösung, der einzige, der für unsere Sünden, für unsere Schuld bezahlt hat und die getragen hat, wenn wir das ablehnen, dann